flood the zone.
Trumps Taktik mit der Infoflut. US-Präsident Trump unterschreibt ein Dekret nach dem anderen. Kaum möglich, den Überblick zu behalten. Das Ganze hat offenbar System. Macht demonstrieren, Kritiker verwirren und zeigen, dass der Präsident was tut. Auch andere Präsidenten vor ihm haben reihenweise Dekrete erlassen. Anordnung mit sofortiger Wirkung. Doch selten war die Schockwelle so intensiv wie zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Selbst die genaue Zahl der Trump-Dekrete ist umstritten. Man könnte mit dem Zählen kaum noch nachkommen. Mehr als 50 sind es auf jeden Fall. Dazu kommen zahlreich weitere Initiativen. Wer empört sich noch über die Begnadigung von 1500 verurteilten Gewalttätern, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren, wenn inzwischen mehr als 2 Millionen Staatsbedienstete die Entlassung droht? Wer regt sich noch über das angekündigte Einverleiben Grönlands auf, wenn Trump inzwischen 2 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben will? Es ist eine Taktik, die Trumps frühere Berater Steve Bannon schon 2019 im Fernsehsender PBS so beschrieben hat. Zitat: Alles, was wir tun müssen, ist, den Raum überfluten. Jeden Tag. 3 Dinge auf einmal tun. Wenn sie sich an einem festbeißen, erledigen wir schon das nächste. Peng, bang, bang. Zitat Ende. Eine Flut von Initiativen also, die dem Gegner kaum Luft zum Atmen lässt. Verwirrung stiften, Angst und Schrecken verbreiten. Dieser Taktik folgt Trump auch jetzt, nur noch intensiver als in der ersten Amtszeit. Angefeuert vom Milliardär Elon Musk, sagt der demokratische Senator Chris von Howlin aus Maryland bei CNN.
Flood the zone.
Etwa überflutet den Raum. Sei ein guter Begriff dafür. Dabei gehe es um den Versuch, Zitat, nach so viel Macht wie möglich zu greifen, die Agenda des Präsidenten mit allen Mitteln durchzusetzen, ob gesetzlich zulässig oder nicht. Dass Gerichte möglicherweise die Dinge verlangsamen macht, manches revidieren, ist mit einkalkuliert. Wichtiger Teil der Trump-Strategie ist es zunächst, Maximalforderungen zu stellen. Erreicht Trump dann nur einen Teil, verkauft er es auch als Erfolg. Allerdings, was aus europäischer Sicht als extrem, als schier unglaublich empfunden wird, ist für viele Amerikaner vergleichsweise normal. Jeff Mason hat für die Nachrichtenagentur Reuters auch über die Amtszeit der ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Joe Biden berichtet. Im ARD-Interview sagt er über Trump, er tut eben was. Zitat, das hat er viel gezeigt in den letzten 3 Wochen. Er ist erst seit dem 20. Januar im Amt und hat so viel gemacht, ob man das mag oder nicht. Viel hat er auf jeden Fall gemacht.
Ja.
Cool, danke für die Einschätzung. Ich würde auch dazu sagen, seine Wähler wollten, dass er hier ankommt und viel ändert.
Ach, amerikanische Intellektuelle, Alter, wirklich Spitzenniveau.
Naja, er hat viel gemacht, ne? Ist angekommen, hat viel gemacht, ja.
Norman Eisen von der Denkfabrik Brookings sieht das ganz anders. Er war unter Obama US-Botschafter in der Tschechischen Republik, hat dann Trump in dessen erster Amtszeit beraten. Jetzt sagt Eisener bei CNN, Trump missachte die Gewaltenteilung, umgehe den Kongress und breche die Verfassung. Zitat, ich denke, man kann es nur so sagen. Er hat versprochen, am ersten Tag ein Diktator zu sein, er hat das Versprechen gehalten und Donald Trump hat diese Haltung des ersten Tages jeden weiteren Tag beibehalten. Lass es mich ganz klar sagen. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden zum jetzigen Zeitpunkt von einem faschistischen Präsidenten regiert. Und dieser Präsident wird nicht aufgehalten. Nicht von den Gesetzgebern, von niemanden. Das, was vorher gesagt wurde von wegen, der wird sich schon durch das Parlament und den Senat, da werden die, das Unterhaus, also da werden Leute halt intervenieren. Sie intervenieren nicht. Sie intervenieren nicht oder sie intervenieren zu spät. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Donald Trump seine nächste Wiederwahl garantiert und dann dafür sorgt, dass niemals wieder irgendwer anders gewählt werden kann, bis er tot ist. Eine Wahl wird diesen Mann nicht mehr aufhalten. Das ist sehr besorgniserregend. Aber das ist meine Einschätzung dazu. Tja, Amerika, hä? Ist ja auch eine junge Nation, die müssen erst noch lernen, was die Konsequenzen von Faschismus sind. Und selbst Leute oder Länder, die wissen, was die Konsequenzen von Faschismus sind und Nationalismus, die sind ja auch nicht so lernresistent, die sind ja auch relativ lernresistent, ne? Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, versteht schon, was ich meine, ja. Ziemlich sicher. Wieder zahlreiche Kundgebungen gegen rechts geplant. In zahlreichen deutschen Städten soll heute die Proteste gegen Rechtsextremismus und die AfD fortgesetzt werden. Allein in Berlin sind 7 Kundgebungen angemeldet worden. Mit Lichterketten und Vorträgen wollen die Veranstalter ein Zeichen setzen für Vielfalt und Demokratie. Weitere Demonstrationen wird es in Köln, Düsseldorf und Marburg sowie in zahlreichen anderen Orten in Deutschland geben. Bereits gestern hatten bundesweit mehrere hunderttausende Menschen demonstriert. Allein auf der Münchner Theresienwiese versammelten sich nach Polizeiangaben 250.000 Teilnehmer. Die Veranstalter hatten ursprünglich nur mit 75.000 gerechnet. In Bremen kamen rund 35.000 Menschen zusammen. In Hannover 24.000. Ähnlich viele Teilnehmer gab es in Nürnberg. Stabil. Damit setzt sich die Reihe der Protestaktionen gegen Rechtsextremismus fort. Am vergangenen Wochenende hatten allein in Berlin zwischen 160.000 und 250.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. In vielen anderen Städten waren ebenfalls Kundgebungen angemeldet und durchgeführt worden. Gefordert wurde neben mehr gesellschaftlicher Vielfalt auch eine Abgrenzung von CDU und CSU von der AfD. Hintergrund war der von der Unionsfraktion im Bundestag in Kauf genommene Unterstützung der AfD von Vorlagen zur Verschärfung der Migrationspolitik. Stabil. Das wird hoffentlich so weitergehen. Damit die Faschos nicht denken, sie sind das Volk. Ja, wichtig. Demokratie, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen für sie kämpfen. Mindestens 250.000 Teilnehmer demonstrieren in München friedlich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Auch gegen die Politik der Union richtet sich ihr Protest. Und eine junge Frau erinnert die Menschen von der Bühne aus daran, dass sie die Wahl haben. München ist wach, München ist fair. So lässt es sich zusammenfassen, was sich am Samstagnachmittag auf der Theresienwiese zugetragen hat. Die Bürger waren aufgerufen, für die Demokratie auf die Straße zu gehen. Und gekommen sind 250.000 Menschen. Das ist die Schätzung der Polizei. Die Veranstalter sprechen sogar von 320.000 Menschen. Egal. Entscheidend ist die Dimension. Hunderttausende. Eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahrzehnte in München. Demokratie braucht dich, lautet das Motto. In der Zahl der Teilnehmer steckt die eine wichtige Botschaft des Tages. Die andere war zu hören in den verschiedenen, oft sehr engagierten vorgetragenen Reden. Verurteilung der AfD als gefährlich, extrem rechte Partei und Kritik an der CDU und CSU, die im Bundestag Stimmen der AfD für eine Verschärfung der Migrationspolitik in Kauf genommen haben. In der CSU haben sie befürchtet und Münchners Parteichef Georg Eisenreich hat so sein Fernbleiben begründet, dass die Demo zu einer Wahlkampfveranstaltung gegen die Unionsparteien werde. Ja? Da wird gegen die Harte Kritik an Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz wurde formuliert, aber nicht überzogen. Weit entfernt von Bühnenprogrammen vor einem Jahr bei der Demo gegen rechts. Damals vor dem Siegestor, als mancher Redner AfD, Ampelregierung und CSU den Topf warfen. Das Fest der Demokratie beginnt an diesem Samstag um 13:45. 13:45, so 14:45. Da läuten alle Glocken der Paulskirche direkt neben der Theresienwiese. Es ist eine symbolische Unterstützung der Demokraten, die auf die große Schotterfläche strömen, Richtung Bühne, die unterhalb der Bavaria angebaut ist. Unzählige Menschen kommen mit selbstgemalten Plakaten und Schildern mit klaren, fantasievollen Botschaften. Zitat: Als wir Frauen mehr Rechte forderten, meinten wir damit nicht Nazis. Klassiker. Eine vierköpfige Familie ist mit 4 Plakaten gekommen, auf denen der Kinder steht, Zitat: Eigentlich müsste ich mein Zimmer aufräumen, aber das hier ist wichtiger. Und in unserem Geschichtsbuch ist kein Platz für Wiederholung. Und wir wählen im Februar nicht März. Und Politiker haben eine Vorbildfunktion. Wortbruch gehört nicht dazu. Und natürlich ist Angela Merkel als Mutti präsent, weil sie Merz kritisiert. Zitat: Friedrich, die Mutti sagt nein. Jemand hat ein Zitat der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer dabei. Zitat: Schaut auf das, was euch verbindet. Federführend organisiert hat die Demo der Verein München ist bunt. Seit Jahren einer der wichtigsten Akteure im Kampf pro Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Miki Wengatz, die Vorsitzende, hat im Vorfeld angekündigt, dass sie eine sehr große Lautsprecheranlage organisiert hätte, sodass alle alles verstehen würden. Das war zu viel versprochen. Als die Kundgebung gegen Viertel nach 2 beginnt, hören viele Teilnehmende, die weit entfernt von der Bühne stehen, wenig oder nichts. Die Kapazität der Anlage reicht nicht. Mit einem solchen Andrang hätten sie nicht gerechnet, sagt Orgasprecher Luca Barakat. Das Mobilfunknetz bricht teilweise zusammen. Telekom-Kunden haben Pech. Immer wieder rufen sie von der Bühne aus die Menschen auf, weiter nach vorne an die Seiten zu kommen und die Fluchtwege freizuhalten. Für diese Durchsage in Sachen Sicherheit haben sie eigene Lautsprecherwagen im Einsatz, um auch die entfernt stehenden Teilnehmer zu beschallen. Das zeigt, woran die Organisatoren gedacht haben. Dutzende sind im Hintergrund aktiv. An die 100 Ordner sind während der Demo im Einsatz. Vor der Bühne ist ein großer Bereich reserviert für Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben, die Betreuung brauchen und eine freie Sicht auf die Gebärdendolmetscher. Sie hören, übersetzen den ganzen Nachmittag für Menschen, die nicht hören, auch die Songs der Musiker. Es ist ein Zeichen des Mitdenkens und der Inklusion, eine gesellschaftliche Errungenschaft, die in Gefahr geraten könnte, wenn antidemokratische Kräfte immer stärker werden. Alter, ich habe Gänsehaut. Richtig Gänsehaut. Wie schnell und durchschlagend das geschehen kann, schildert als erster Redner Robert Misick. Der Journalist aus Österreich gilt als Experte für die FPÖ, dem österreichischen Pendant zur AfD. Inzwischen, kurz vor dem Kanzleramt in Wien, allmählich und dann plötzlich, so fasst er den Aufstieg der Rechtsaußen in Österreich über die vergangenen 30 Jahre zusammen. Zuerst gäbe es Tabubrüche. Dann werde daraus eine gewohnte Übung und normale Leute seien bereit, Grausamkeiten gutzuheißen. Misick sagte, er freue sich, dass die Menschen in München frühzeitig gegen den Rechtsruck auf die Straße gingen. Seinen Landsleuten in Österreich ruft er zu, wir werden mutigen Widerstand leisten müssen. Die Sonne wärmt die Menschen auf der Theresienwiese. Es ist ein Kontrast zu dem, was auf der Bühne thematisiert wird. Jölle Levitan geht zum Mikro und hält eine bemerkenswerte Rede. Sehr persönlich, sehr klar und wuchtig. Die gebürtige Münchnerin ist Mitte 20, Jüdin, Enkelin von 4 Shoah-Überlebenden. Zitat, bis zum Ende ihres Lebens hatten sie Angst, als Juden negativ aufzufallen. Ihre Großeltern und sich haben sie versprochen, dass heute alles anders, alles besser sei. Deshalb stehe sie jetzt auf der Theresienwiese. Zitat, weil ich jüdisch bin und zu diesem Land gehöre. Weil es nicht sein darf, dass ich in Deutschland als Jüdin Angst haben muss. Die Menge applaudiert. Ich stehe heute hier laut und wütend, weil eine extreme rechte Partei an die Macht kommen wolle und andere Parteien sie dabei unterstützen. Sie nennt keine Parteinamen, nicht nötig. Wer am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, nie wieder verkünde, sagt sie, und 48 Stunden später gemeinsame Sache mit Rechtsextremisten macht, der gedenkt nicht unseren Vorfahren, der verrät sie. Lauter Beifall. Es ist ein Verrat an meinen Großeltern, ein Verrat an allen Überlebenden, an allen Juden und Jüdinnen und damit an allen Demokratinnen. Sich mit den Gedenken an Juden zu schmücken und zugleich jüdisches Leben zu gefährden, das ist unverzeihlich. Wäre Bayerns Justizminister und CSU-Chef Eisenreich gekommen, seine Reaktion wäre interessant gewesen. War es doch, der vor einem Jahr die Münchner Gruppe von Fridays for Future, die Siegestor-Demo maßgeblich organisiert hatte, in die antisemitische Ecke stellte, weil die sich angeblich zu wenig von Greta Thunberg und deren scharfer Israel-Kritik distanziert hätten. Und nun ist es die CSU, die sich von einer jungen, mutigen Jüdin vorwerfen lassen muss, das Andenken an den Holocaust-Opfer zu verraten. Levitan skizziert auch die Folgen des 7. Oktober. Seither habe der Antisemitismus neue, unvorstellbare Dimensionen erreicht. Sie verurteilte diejenigen, die wegen der Geschehnisse in Nahost Juden angreifen. Das ist kein politischer Aktivismus. Das ist Antisemitismus. Punkt. Antisemitismus lasse sich aber nicht mit Rassismus bekämpfen. So hart die Kritik Levitans, so deutlich ihr Aufruf, sich für die Demokratie zu engagieren. Demokratie, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen für sie kämpfen. Wir brauchen die Demokratie und in diesen Tagen braucht sie auch uns. Es ist ein harter Kampf, aber ein Kampf, der sich lohnt. Wir sind nicht ohnmächtig, wir sind wehrhaft. Wir können gemeinsam etwas bewirken. Wir haben buchstäblich die Wahl. Mit einer Partei wie die AfD und ihren Steigbügelhaltern stehe die Sicherheit der Juden auf dem Spiel, sagte Levitan. Ihre Großeltern hätten durch Nazis alles verloren. Trotzdem hätten sie an dieses Land geglaubt. Ihre Hoffnung darf nicht umsonst gewesen sein. Sie habe ihnen immer wieder versprochen, dass heute alles anders sei. Dass Juden sich nicht verstecken müssen. Zitat, wir als Gesellschaft haben die Verantwortung, dieses Versprechen zu halten. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD ist nicht auf der Theresienwiese, aber keineswegs aus politischen Gründen. Seine Mutter feiert an diesem Tag ihren 95. Geburtstag, berichtet Moderatorin Özlem Sarıkaya auf der Bühne. Und es sei der große Wunsch der Frau gewesen, ihre Kinder um sich zu haben. Das Programm sollte 2 Stunden dauern, am Ende werden es fast 3. Gegen 15 Uhr, als noch immer Menschen von den U-Bahnen kommen, verlassen die ersten schon wieder die Theresienwiese. Sie verpassen die so engagierte wie wütende Rede von Christiane Benner, der ersten Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall. Zitat: Verdammt, ihr Politiker, biegt endlich in die richtige Richtung ab. Viele ihrer Sätze enden gefühlt mit einem Ausrufezeichen. Löst endlich die Probleme der Menschen, ruft sie den Politikern zu. Dann driften die auch nicht nach rechts. Die Menge jubelt. Die Regierung soll in die Zukunft investieren. Macht endlich euren Job. Es braucht bezahlbare Mieten, Energie, genügend Kita-Plätze, gute Bildung, gute Straßen, Schienen und öffentlichen Nahverkehr, gute Radwege und bezahlbare Gesundheit und Pflege. So angespannt die politische Stimmung im Land ist, 2 Wochen vor der Bundestagswahl, auf der Theresienwiese ist sie gelöst an diesem Samstag. Fast heiter. Ob die vielen Demos gegen Rechtsextremismus Land auf, Land ab den Wahlausgang ändern, ist eher nicht zu erwarten. Doch haben eine Demo wie die am Samstag eine Wirkung? Da ist sich Mickey Wengertz als Hauptorganisator der Demo überglücklich sicher. Als das Programm sich dem Ende nähert, beschreibt sie die Wirkung dieses Tages. Es sei ein, Zitat, ganz tolles Zeichen an den Demokratiefeinde, dass sie mit uns rechnen müssen und dass sie kein leichtes Spiel haben werden. Wenn die Demokraten zusammenhielten, dann haben wir auch die Kraft, unsere Demokratie zu schützen gegen die Rechtsextremen. Auf dem Weg zur S-Bahn-Station Hakerbrücke, den im Herbst hunderttausende Wiesenbesucher nehmen, hat jemand auf eine Treppe ein selbstgemaltes Schild zurückgelassen. Es ist eine Anspielung auf die Trump-Kampagne. Make America Great Again. Hier steht jetzt Make AfD Klein Again. So. Hört. Massive Beeinträchtigung im öffentlichen Nahverkehr. Denn es gibt Warnstreiks. Ja, so ist es. So läuft das heute. In mehreren Bundesländern hat ein Warnstreik für Ausfälle von Bussen und Bahnen gesorgt. Besonders betroffen waren Köln und Bonn. In der kommenden Woche soll es weitere Warnstreiks geben, unter anderem in Berlin. Ein Warnstreik hat den öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern erheblich beeinträchtigt. In Städten in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen Hamburg oder der angrenzenden Landkreise in Schleswig-Holstein war der Nahverkehr teilweise lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Warnstreiks aufgerufen, nachdem die erste Tarifrunde ergebnislos geblieben war. In der Tarifauseinandersetzung geht es um die Arbeitskonditionen für bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 8% oder mindestens 350 Euro pro Monat mehr und 3 zusätzliche Urlaubstage. In Köln fielen die Stadtbahnen und fast alle Busse aus. Nur einige Buslinien von Subunternehmen waren nicht betroffen. Auch in Bonn kam es zu Ausfällen. Die Stadtwerke Bonn teilten mit, der Busverkehr habe zum Teil durch Subunternehmen aufrechterhalten werden können. Auch in den Kreisen Kleve und Wesel sowie im westlichen Duisburg kam es zu Ausfällen. Da die Deutsche Bahn nicht von dem Warnstreik betroffen war, verkehrten S-Bahnen und Regionalzüge weiterhin planmäßig. Also so planmäßig wie die bei der Bahn. Naja, ihr wisst schon. In Nordrhein-Westfalen wurde nicht nur der Nahverkehr bestreikt, sondern in einigen Städten wie Bielefeld und Herne auch die Müllabfuhr und die Straßenreinigung. Auch in Norddeutschland gab es massive Einschränkungen. In Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein hatten Verdi-Mitarbeiter die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein zum Streik aufgerufen. Das Unternehmen bedient Buslinien in Hamburg und in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Die U-Bahn und die meisten Busse in Hamburg waren nicht betroffen. In den kommenden Woche soll es weitere Warnstreiks geben, unter anderem beim Nahverkehr in Berlin. Also an alle Berlinerinnen und Berliner da draußen. Montag ab 3 Uhr morgens fahren dort dann für 24 Stunden voraussichtlich keine Busse, U-Bahnen oder Straßenbahnen. Die S-Bahn ist nicht betroffen, da sie von der Deutschen Bahn betrieben wird. Also habt das morgen im Auge. Ne? Habt das morgen im Auge. Warum Gentechnik unsere Ernährung sichern könnte? Von Dürren bis Fluten. Der Klimawandel bedroht global den Zugang zu Lebensmitteln. Die Landwirtschaft muss sich daran anpassen. Forscher sagen, die Gentechnik könnte dabei helfen. Ihr schlechter Ruf täuscht. Der menschengemachte Klimawandel bedroht die globale Ernährungssicherheit. Das zeigen zahlreiche Forschungsergebnisse. So sind etwa Ackerpflanzen auf bestimmte Umweltbedingungen angewiesen, damit sie besser wachsen oder der Ernteeintrag hoch ist. Klimatisch bedingte Veränderungen können das ändern. Ohne Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel könnten die globale Landwirtschaft Erträge bis 2050 um 5-30% sinken. Zitat: Die Landwirtschaft steht vor der Herkulesaufgabe, unter Bedingungen des Klimawandels bei gleichzeitiger Reduktion des Einsatzes von Dünger, Herbiziden, Pestiziden mehr zu produzieren für eine wachsende Weltbevölkerung, sagte Professorin Maria von Korff-Schmising, Leiterin des Instituts für Pflanzengenetik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Grüne Gentechnik könnte laut Forschenden dabei ein wichtiges Werkzeug sein. Durch das Einbringen von spezifischen Genen in das pflanzliche Erbgut könnten Pflanzen widerstandsfähiger gegen ungünstige Umweltbedingungen gemacht werden, etwa gegen Klimawandel oder auch Krankheiten. Zitat: Mit grüner Gentechnik könnten wir Pflanzen so verbessern, dass sie weniger Dünger und Wasser benötigen und somit weniger Umweltauswirkungen haben, sagt Professor Liam Dolan vom Gregor-Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie in Wien. Dabei ist die Veränderung pflanzlicher Gene nicht neu. Schon vor 10.000 Jahren haben Menschen laut Forschenden im Zuge der Domestizierung angefangen, pflanzliche DNA zu verändern. Dabei wurden Sorten einer Art, also etwa zwei verschiedene Sorten von Kartoffeln, miteinander gekreuzt. Dadurch konnten bestimmte Eigenschaften der jeweiligen Art in einer Sorte kombiniert werden. In den 1960er Jahren verbesserten dann Hochertragssorten wie Weizen, Reis und Mais die Ernährungssicherheit für viele Menschen, auch die Grüne Revolution genannt. Die sogenannte Mutagenzüchtung kurbelte die Entwicklung neuer Arten weiter an. Dabei werden Samen radioaktiv bestrahlt, das klingt wundervoll, und chemisch behandelt, um Mutationen auszulösen. Diese Veränderungen des Erbguts sind spontan und nicht anders als die, die in Pflanzen zufällig entstehen, nur einfacher und schneller. Die Mutagenese zählt zu den konventionellen Züchtungsmethoden. Doch diese, Zitat, können den genetischen Code auch an anderen ungewünschten Stellen im Genom verändern und so unerwünschte Merkmale erzeugen. Wie beispielsweise Schreimais. Mais, der auch Schmerzen empfindet. Oh mein Gott. Verstrahlter Mais, der einfach anfängt zu schreien. Vor etwa 40 Jahren entdeckten Forscher dann das Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens. Es kann unbemerkt Pflanzenzellen befallen und DNA in das Genom der Pflanze einbauen, sodass sie beispielsweise bestimmte Proteine produziert. Das Bakterium war lange Zeit wichtig beim Einschleusen von artfremden Genen, da hier, anders als bei der Kreuzung, nicht Erbgut zwischen zwei Sorten, sondern verschiedenen Arten wie Apfel und Birne kombiniert werden kann. Allerdings kann nicht kontrolliert werden, an welcher Stelle der pflanzlichen DNA das Transgen, diese Transgene schon wieder, also das artfremde Gen, eingebaut wird. Also wirklich, die Gesellschaft hat uns komplett zerstört. Ne? Du liest irgendwo Transgen und dann hörst du Rüdiger schreien. Dabei ist das gentechnische Verfahren mit Agrobacterium tumefaciens keinesfalls unnatürlich, wie eine Studie zeigt. Zum Beispiel erhält die Süßkartoffelgene des Bakteriums und das schon bevor sie von Menschen auf Feldern angebaut wurde. Damit ist sie eine natürlich entstandene transgene Nutzpflanze. Rüdiger schreit wieder. Die Entdeckung der Genschere CRISPR und Cas9 hat die Gentechnik weiter präzisiert. Nun können bestimmte Teile des Erbguts gezielt verändert werden, ohne dass dabei andere Teile der DNA ungewollt verändert werden. Die Genschere wurde in Bakterien entdeckt, funktioniert aber in nahezu allen lebenden Organismen. Für die Methode wurde 2020 der Chemie-Nobelpreis verliehen. Anders als bei konventionellen Züchtungsmethoden wie der Kreuzung können bei der CRISPR-Technologie gezielt gewünschte Merkmale verstärkt werden. Durch solche sogenannten Genomeditierungsverfahren, Zitat, könnten Nutzpflanzen ertragreicher werden, resistenter gegen Schäden durch Hitze, Dürre oder Pilzbefall, wichtige Faktoren in einer im Klimawandel und in einer krieggebeutelten Welt. Dennoch gibt es Skepsis gegenüber der Gentechnik. Vor allem von Umweltschutzorganisationen. So schreibt etwa Greenpeace, Genpflanzen bedrohten die Biodiversität und könnten die menschliche Gesundheit gefährden. Wissenschaftlich belegt ist das der Nationalen Akademie der Wissenschaftler Leopoldina bislang allerdings nicht. Zitat, zahlreiche Sicherheitsstudien kommen zum Schluss, dass von gentechnisch veränderten Pflanzen per se kein höheres Risiko ausgeht als von Pflanzen, die durch konventionelle Züchtungstechniken erzeugt wurden. Stattdessen könnten Genomeditierungen dazu beitragen, Zitat, landwirtschaftlich produktiver, pestizidärmer, ressourcenschonender zu betreiben, sowie die Ernährung zu sichern und zu verbessern. So die Fachleute. Sie plädieren für einen differenzierten Blick auf genomeditierte Pflanzen. Pflanzengenetikerin von Korsch, Schmiesing, schätzt Genomeditierungsverfahren grundsätzlich sogar als sicherer ein im Vergleich zu Mutagenese oder Kreuzungszüchtung. Denn dabei würden gezielt Veränderungen in das Genom eingebracht. Bei der Mutagenese hingegen werden demnach ungerichtete Tausende von Mutationen im Erbgut ausgelöst. Und auch die klassische Kreuzung birgt Gefahren, wie die Kartoffelsorte Lenape zeigt. Kurz nach ihrer Markteinführung in den 1960er Jahren musste sie wieder heruntergenommen werden. Berichten zufolge gab es Erkrankungen nach dem Verzehr. Grund dafür sei eine stark erhöhte Konzentration von Glykokaloiden. Außerdem könnten die meisten durch Genomeditierung verursachten Mutationen auch in der Natur entstehen, sagte Korf-Schmiesing. So veränderte Pflanzen sind im Ergebnis nicht von klassisch gezüchteten Pflanzen zu unterscheiden. Zitat: Unter den gegebenen Bedingungen müssen wir uns gut überlegen, ob wir uns leisten können, auf eine Methode zu verzichten. Einige gentechnisch veränderte Organismen sind zwar in der EU zugelassen, dürfen aber in den meisten Mitgliedstaaten nicht angebaut werden. Also mit Blick auf die EU jetzt. Als GVO gelten nur Pflanzen, die entweder durch das Bodenbakterium, ne, Agrobacterium tumefaciens, oder Genomeditierung verändert wurden. Die Mutagenesezüchtung oder Kreuzungen sind laut Bundesministerium dabei ausgeschlossen. GVO unterliegt bei ihrer Zulassung viel strengeren Auflagen und Sicherheitsprüfungen als Züchtungssorten. Die EU begründet das bisher mit dem Vorsorgeprinzip, also frühzeitig und vorausschauend zu handeln, um Belastungen der Umwelt erst gar nicht entstehen zu lassen. Europaweit appellierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Regeln zum Einsatz der gentechnischen Methode zu lockern. Offenbar mit Erfolg. Anfang 2024 beschloss das EU-Parlament, die Vorschriften für Genomeditierung in der Landwirtschaft künftig zu lockern. Nun müssen die 27 Mitgliedsländer verhandeln. Zitat: Ich begrüße diese Entscheidung, fürchte nur, dass es vermutlich noch einige Jahre dauern wird, bis eine Neuregelung vorliegt, sagte von Korf Schmiesing. Zeit, die wir nicht haben. Ey, ganz ehrlich, die Umwelt ist eh am Sack. Also gib mir genmanipulierten Schreimais. Ich will, dass der Mais etwas spürt, wenn ich ihn knusper. Aber das ist also unweigerlich, die unweigerliche Konsequenz bei der Sicherung der Ernährung wird genveränderte Nahrungsmittel sein. Ich bin übrigens persönlich habe großes Interesse an dieses Fleisch aus dem Labor. Damit die ganzen Leute endlich aufhören, die Tiere zu töten, ist es schon interessant, weil sie ja anscheinend nicht darauf verzichten können, ihren Konsum zu verändern, ist dieses Vitrofleisch schon eine sehr interessante Sache. Ne? Mal gucken, wie lange es dauert, bis das in großen Mengen kosteneffizient hergestellt werden kann. Gut, das waren die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.